sprachen einer zum anderen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden aus Galiläa? Wie hören wir denn angeblich auf seine Sprache, darin wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und in Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und an den Enden von Libyen bei Kyrene und Ausländer von Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie mit unseren Zungen die großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sie aber alle und wurden irre und sprachen einer zum anderen, was will das werden? Die anderen aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weins. Da trat Petrus auf und sprach. Nun hält er seine Predigt, in der er gewaltig den Sohn Gottes bezeugt und sagt, ihr habt Jesus gekreuzigt, aber Gott hat ihn auferweckt. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, seinen Herrn und zum Christus gemacht hat. Da sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, lieben Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und lasst sie an jeglicher Taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Mit viel anderen Worten bezeugte er und ermahnte er und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort gerne annahmen, ließen sich taufen und wurden hinzugetan an dem Tage bei 3000 Seelen. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Korinther 2, Vers 10a, da heißt es, Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich nehme immer gerne einen kurzen Text. Wenn Leute nach Hause kommen und wird gefragt, worüber der Pastor gepredigt, dann geht oft zu, dass sagen, ja genau weiß ich das nicht mehr. Aber so einen Satz können wir behalten. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Pfingsten muss ja ein herrliches Fest sein. Machen Sie sich doch bitte die Freude und lesen Sie, es wird ja doch schlecht, für sich in diesen Tagen noch einmal den Pfingstbericht durch. Er steht Apostelgeschichte 2. Damit erzählt, wie Gott in diese arme Welt einen neuen Geist gibt. Wenn Sie den Bericht lesen, dann spüren Sie, welch eine Freude über diese Geschichte liegt. Gott gibt in diese arme Welt einen Geist vom Himmel. Eine Essener Tageszeitung fing ein Leitartikel gestern so an. Was würde geschehen, wenn die Leute in Genf ihre Konferenz jetzt mal beginnen würden? Herr, gib uns den Heiligen Geist. Der wäre der Welt geholfen. Das tun sie aber nicht. Und darum ist eine gottverlassene Unternehmung. Und wenn man das mit Jammer ansieht, dann freut man sich mit, dass in diese Welt ein Geist von oben gekommen ist. Diese Freude liegt nicht nur über den Pfingstbericht, Apostelgeschichte 2, vergessen es nicht mal durchzulesen, ganze Kapitel, sondern liegt auch über unseren Pfingstliedern. Schmückt das Fest mit meinem, sie waren noch ein bisschen am Schlafen, als sie das sangen. Fügt das Fest mit Maien, lasse Blumen streuen, zündet Opfer an, denn der Geist der Gnaden hat sich eingeladen. Geist, eine jauchzende Freude drüber. Ja, die Freude gehört zum Pfingstfest. Und Kraft wird da offenbar. Kraft. Ich sage nochmal, lesen Sie für sich die Apostelgeschichte 2, die Pfingstgeschichte. So richtig in Ruhe, heute Nachmittag, nach dem Kaffee. Da spüren Sie etwas, wie da Kraft Gottes offenbar wird. Kraft Gottes. Was ist das für eine Sache? 3000 Menschen verlassen ihr altes Leben, ihre trostlose Selbstgerechtigkeit, ich bin schon richtig, ihre dreckigen Sünden, und bekehren sich zu dem Mann von Golgatha. Ich weiß, was bedeutet, wenn ein Mann sich bekehrt. 3000. Da wird das deutlich von der Kraft Gottes. Das war schön gestern Abend die Eröffnungsversammlung meines großen Pfingstlagers bei Rebnen. Das ganze Missionszelt voll mit 700 Jungs, die von verschiedenen Bauernhöfen zusammengeströmt waren. Alle so eine Essener Schläger mit Mopeds und Rädern. Ein Mann aus der Gemeinde sagte, kriegen Sie da je Ruhe rein. Ich sage, ich bin Daniel Löwengruber, wir kriegen Sie hin. Und dann sprachen zur Eröffnung verschiedene Leute. Und da war ein junger Mann, der sagte, ich fuhr neulich auf der Autobahn. Und durch so ein bisschen, so bei dem gemütlichen Tempo von 90 Kilometern, mehr kann man ja nicht fahren, mehr auf der Autobahn. Und auf einmal ein Schiff von mir, halt Fahrbahnwechsel. Da schreckt mich auf, Fahrbahnwechsel. Da sagt er, das ist Pfingsten, Fahrbahnwechsel. Aus allen Bahnen, fahrt raus und eine neue Bahn. Wenn Sie morgen genauso sind wie gestern, haben Sie auch nicht begriffen, von Pfingsten. Richtig, Fahrbahnwechsel. Sehen Sie, die Kraft Gottes wurde sichtbar in der Pfingstgeschichte, dass 3000 Menschen Fahrbahnwechsel machten. Verstehen? Neues Leben anfingen. Freude und Kraft gehört zu Pfingsten. Das ist ein schönes Fest. Und da wollen wir es uns jetzt nicht anfechten lassen, dass unablässig geredet und getan und gesagt wird in allen Zeitungen, dass die meisten Leute kein Organ mehr dafür haben. Ja, wofür haben wir überhaupt noch Organ? Wir wollen es uns nicht anfechten lassen, dass die meisten Leute von dieser Freude und der Kraft überhaupt gar nichts mitkriegen. Worauf es ankommt, verzeihen Sie, ich muss so schreien, weil wir heute kein Mikrofon haben. Können Sie mich hinten so verstehen? Und nicht. Sehen Sie, worauf es ankommt, ist lediglich dies, dass wir, die wir heute Morgen hier versammelt sind, dass wir eine Menge verstehen von den Wirkungen des Heiligen Geistes. Dass wir nicht leer ausgehen. Geschrecklich, Sie sind hergekommen, nicht von leer ausgehen, nein. Gott schenke uns, dass wir was lernen von den Wirkungen des Heiligen Geistes. Das möchte ich als Predigt über den Text und die Predigt schreiben. Von den Wirkungen des Heiligen Geistes. Ich habe drei Teile. Erstens, die Wirkungen des Heiligen Geistes geschehen im Inwendigen des Herzens. Es ist ermüdend, wenn wir dauernd Leute sagen, das Christentum hat die Welt nicht verändert. Das will ja die Welt gar nicht verändern. Es will Menschen verändern. Wie das Leid, seit 5000 Jahren gibt es Revolution, die die Welt verändert. Ist nie was geändert. Der Heilige Geist will Menschen ändern. Also das Erste. Das Geisteswirken geschieht im Inwendigen. Paulus sagt, uns hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Paulus, was hat denn Gott dir geoffenbart durch seinen Geist? Was denn? Antwort, das Evangelium. Und da müssen wir fragen, ja, kann man das Evangelium denn nicht so einfach verstehen, wenn man ein bisschen gescheiter vernünftig ist? Da braucht doch nicht eine große Offenbarung dazu, das haben wir doch schon in der Schule oder Konfirmationsunterricht gelernt. Kann man das nicht so verstehen? Antwort, nein. Man kann nichts verstehen ohne durch den Heiligen Geist. Sehen Sie, die Kirche versucht heute, auf vielen neuen Wegen, mit neuen Worten, ich gebe mir schrecklich Mühe, das Evangelium den Menschen nahezubringen. Und da stoßen wir immer auf eine letzte Mauer. Und die besteht einfach darin, dass natürliche Vernunft das Evangelium nicht fassen kann. Sehen Sie, wenn ein Chinese nur Chinesisch kann, mir was sagen will, dann ist großartig, wenn er 1000 Gesten macht, wenn er auf einmal nicht sogar im Kopf steht, ich verstehe es nicht, es ist Chinesisch. Und wir können uns auf den Kopf stellen, Sie verstehen nicht von dem, was hier geredet wird, ohne durch den Heiligen Geist. Die Bibel sagt, die Kernstücke des Evangeliums sind für die natürliche Vernunft ein Ärgernis oder eine Torheit, Narrheit. Und das möchte ich Ihnen zeigen. Die Bibel sagt, aber ich will das mal nachweisen, sehen Sie, die Bibel sagt, dass Gott eine Handbreit neben uns ist. Das fasst die Vernunft nicht. Sie kann es theoretisch zur Kenntnis nehmen. Die Vernunft kann die Gegenwart des Heiligen Gottes nicht fassen. Sonst würde unsere Welt mit einem Schlag erschrecken. Ist ja gar kein Atheist in Westdeutschland da. Glaubt ja an Gott. Aber keiner fasst es, dass Gott da ist und all sein Sündigen sieht. Die Bibel spricht vom Zorn Gottes. Oh, sagt die Vernunft, Song Gottes, so ein Quatsch. Das heißt ja menschlich von Gott reden. Und so aufwache ich ab und zu und sage, oh Gott, doch nicht. Die Bibel spricht von der Liebe Gottes. Jetzt geht die Vernunft erst recht hoch und sagt, guck dir mal das Elend an in der Welt und die Ungerechtigkeit. Wo ist die Liebe Gottes? Dann geht's weiter. Die Bibel spricht davon, dass wir, Sie und ich, verlorene und von Gott verdammte Sünder sind. Auf dem Weg zur Hölle. Ach, sagt die Vernunft, ich bin doch kein Verbrecher. Ich bin richtig. Wenn man alles so wäre wie ich, dann stände es gut in Westdeutschland. So sagt die Vernunft. Und nun weiß das Evangelium auch den gekreuzigten Sohn Gottes und sagt, das ist eure einzige Chance. Hier ist Vergebung der Sünden. Hier ist Heil, hier ist Frieden. Da wird die Vernunft richtig werden. Ah, ich höre sie alle um mich herum. Was das für ein Unsinn, kann doch nicht ein anderer für mich eintreten. Ich muss doch für meine eigenen Sachen gerade stehen. Diese ganze Theorie vom Sündenbock ist überholt. Wie kann Blut, das vor 2000 Jahren floss, mich erlösen? Ist ja abstrus, ist ja Unsinn. Verstehen Sie? So steht die Lage. Die Bibel sagt, der natürliche Mensch von ihm nichts vom Geiste Gottes. Er sieht Ärgernis und Torheit. Und nun bitte, nun steht der Paulus da, und die Apostel am Pfingsttag und ich auch und hoffentlich viele mit mir und sagen, uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Wir begriffen eines Tages, dass Gott da ist und Wirklichkeit. Nicht ein Problem, sondern Wirklichkeit. Wir fassten eines Tages, dass sein Zorn schrecklich ist, dass er ein heiliger Gott ist und wir vor ihm tausendfältig schuldig. Und wir sahen, dass seine Liebe uns retten will. Und darum gab er seinen eingeborenen Sohn. Und dann haben wir geglaubt und Vergebung der Sünden bekommen durch sein Blut. Und können diesen schrecklichen Gott jetzt nennen, aber lieber Vater. Uns hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Sehen Sie, das ist die wichtige Sache, ob Sie das mitkriegen. Lassen Sie mich ein aufgebrauchtes Beispiel brauchen. Da sind Sie auf Ferienreise und irgendeiner mitteldeutschen Stadt, sondern in so süddeutschen Stadt, da ist ein großer alter Dom und Sie haben so einen Bede, oder wie heißt das Ding, Friedensreiseführer. Und da steht besonders sehenswert, sind die Glasfenster aus dem 14. Jahrhundert. Und dann stehen Sie außen und sagen, da steht im Führer, Glasfenster, 14. Jahrhundert, gucken die Glasfenster an. Und da sehen Sie bloß eine dunkle, trübe Fläche. Nun gehen Sie in den Dom hinein. Und plötzlich leuchten die Fenster in wundervollen Farben. Und sehen Sie, so unter dem Heiligen Geist, der führt uns ins Inwendige des Heiligtums. Und auf einmal versteht man das Evangelium, was die Vernunft nicht versteht. Denn die Vernunft sieht Evangelium immer nur von außen an. Und da sieht sie nichts. Und darum ist er müdend, mit unerleuchten Menschen zu diskutieren im Evangelium. Das will ich über Glasfenster reden und ich bin drin und ich stehe draußen. Kann man reden. Da sagen sie, alles Unsinn, sage ich, alles Unsinn, hast du recht. Nicht? Nur, du bist eben total blind. Fang mal an, Pfingsten zu begreifen. Vielleicht erbarmt sich Gott über dich und gibt dir den Heiligen Geist. Also, liebe Freunde, das ist das Erste, was ich sagen möchte. Das Geisteswirken geschieht im Inwendigen. Gott will durch seinen Geist in unserem Herzen Licht geben, dass wir glauben können. Dass wir glauben können. Es ist das Rühren, dass wir heute aller Menschen kommen, zerbricht, wie der armen evangelischen Kirche aufzuhelfen ist. Also der hilft kein Bischof und kein Ratgeber, kein auch nicht die Volksstimme, sondern nur eins, der Geist Gottes. Und ich bin sehr glücklich, dass ich sehen darf, wie der mächtig am Werk ist, Menschen zu erleuchten und zum Glauben zu führen. Und wenn Leute mir sagen, dass wir gar nicht mehr viele Chancen hätten, dann sage ich, ja, ich als Pastor wohl nicht, aber sie rechnen nicht mit der größten Großmacht der Welt, mit dem Geiste Gottes. So, nun muss ich zum zweiten Punkt kommen. Verzeihen Sie das Schreien, Sie sind schon ganz betäubt, aber das verstehe ich eben nicht. Nächsten Sonntag haben wir wieder Mikrofon hier. Können Sie mich noch verstehen da oben? Danke. Nur wenn es super bei geht, schlecht, aber es kommt ab und zu nur selten einer. Zweitens, also vom Wirken des Geistes Gottes. Das Geisteswirken ist ein Gnadenwerk Gottes. Das Geisteswirken ist ein Gnadenwerk Gottes. Uns hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Das heißt, an mir ist was geschehen. Konnte ich gar nicht dazu. So bekennt der Paulus, an mir ist was geschehen. Und so bekennt alle zum Glauben gekommen sind mit dem Paulus, an uns ist etwas geschehen. Uns hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Er hat sich uns erbarmt und uns Licht gegeben und uns zum Glauben geführt. Es war sein Gnadenwerk. Wenn ich mich im Geist nochmal sehe, als 17-jährigen Leutnant im Ersten Weltkrieg, da hat Evangelium nicht viel Chance, diesen Lumpen zu gewinnen. Und da ist etwas geschehen. Uns hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Es ist ein Gnadenwerk Gottes. Alle lieben Freunde, das ist etwas, was unsere Zeit gar nicht begreifen kann. Unsere Zeit ist ja so erfüllt von den eigenen Werken, dass wir überhaupt nicht mehr in unseren Gesichtskreis kriegen, dass Gott auch noch was tun kann. Denn so eine Industriemesse, eindrucksvolle Sache war das. Menschenwerk, wundervoll. Aber ob man bei dieser gewaltigen Fülle von Menschenwerk das noch im Kopf kriegt, dass Gott was tun kann, ich hatte am Himmelfahrtstag einen Vortrag in der großen Westfalenhalle. Riesige Versammlung. Die Versammlung stand unter dem Thema, wer nicht glaubt, kommt um. War hauptsächlich Jugend drin. Aber es war auch ein anderes Volk da. Und nach dieser Rede bekam ich am nächsten Tag einen bösen Brief von einem klugen Mann. Er schrieb, was Sie geredet haben, ist ja wahrer Unsinn. Als wenn es aufs Glauben ankäme. Über das Glauben können sich ja die Christen nicht mal einigen. Nein, Glauben ist ganz belanglos. Worauf es ankommt, ist, dass wir gute Menschen sind und Liebe üben. Ich habe überschreiben können, es ist so schade, dass Sie diese Liebe nicht an mir mal erwiesen haben. Der Brief ist furchtbar fremd, nicht? Aber dieser Brief ist typisch, verstehen Sie? Ach, Glauben sind unsere Werke, auch unsere guten Werke und religiösen Werke, das kriegen wir noch in den Kopf rein. Aber dass Gott Gnadenwerke tut, das geht einfach nicht in die Vernunft. Und ich kriege jede Woche dreimal versichert, wie du predigen musst vom Gnadenwerken Gottes, das kann kein Wunder der Ohren vorlocken. Ich bin froh, dass es Menschen hervorlockt. Meine Freunde, bitte überlegen Sie sich, gilt bei Ihnen auch bloß, was wir tun. Sind wir überzeugt, dass auch von Gott nur unser eigenes Werk geht? Sie irren sich. Vor Gott gilt nur der Glaube, den er durch seinen Geist in uns wirkt. Dass ich von ohne Sünder versöhnt bin durch das Blut Jesu Christi und durch ihn ein Kind Gottes sein kann. Das gilt vor Gott. Er hat sie auf den Heiland haben. So steht es in der Bibel. Und ich glaube, dass sie die Wahrheit spricht. Uns hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Was ist das für ein herrliches Gnadenwerk? Inwendige Erleuchtung. Dass er uns ein Licht gab, tausendmal heller als das Licht der Vernunft. Und dass man nun singen kann, dass ich einen Heiland habe, der vom Krippelein bis zum Graben, bis zum Thron, der man entehrt, mir dem Sünder zugehört. Es steht in der Bibel ein schrecklicher Satz. Der ist ärgerlich für alle Menschen, die ihn lesen, aber sie lesen ihn ja nicht. Da steht, es liegt nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern Gottes Erbarmen. Da werden all unsere Werke weggewischt. Es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern Gottes Erbarmen. Wenn er sein Gnadenwerk in uns nicht hat, ist alles vergeblich. Da können sie alle ihre Tüchtigkeit aufservieren, da auf den Tisch legen. Gott wischt weg. Es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern Gottes Erbarmen. Und dem Finst nicht. Wir haben es eben gesungen. Denn der Geist der Gnade hat sich eingeladen. Toller Satz. Nicht, es müsste eigentlich heißen, denn den Geist der Gnade habe ich eingeladen. Er hat sich eingeladen. So war es in meinem Leben. Bitte, so war es in ihrem Leben, so war es in ihrem Leben. Ohne dass wir es wollten und ahnten, fing dieser Geist Gottes an, uns unruhig zu machen. Wir merkten, es stimmte alles nicht mehr. Wir kamen immer tiefer in unsere Schuld hinein und erkannten den verlorenen Zustand. Und dann zeigte er uns das Land Gottes der Welt, Sünde trägt und zog uns zum Sohne, bis in die Gotteskindschaft. Der Gnadenwerk Gottes. Gnadenwerk Gottes. Ich weiß, wenn ich das sage, kommen nachher bestimmt drei an und sagen, also Pastor Busch, dann kann ich ja gar nichts dafür, wenn ich nicht glauben kann. Wenn Gott das macht, dann kann ich ja nichts dafür, wenn ich nicht glauben kann. Und da antworte ich nur, natürlich können sie was dafür, wenn sie nicht glauben können. Sie wollen nämlich nicht. Sie wissen, dass wenn sie Jesus gehören, ihr ganzes Leben anders wird, das wollen sie nicht. Was hält sich hin und damit kann ich glauben? Ich bitte Sie an diesem Pfingsttag, geben Sie die inneren Widerstände auf. Lassen Sie sich vom Heiligen Geist von der Unordnung Ihres Lebens überführen und von der Schuld. Lassen Sie sich vom Geist Gottes hinziehen zu Jesus, dass Sie die Predigt des Petrus hören. So wissen wir jetzt gewiss, dass Gott Jesus zu meinem Erretter gemacht hat. Ich muss noch kurz ein Letztes sagen. Geisteswirken. Es geschieht inwendig. Es ist Gottes Werk in uns. Und Geisteswirken schafft Gemeinschaft. Dann mal fragen, haben Sie eigentlich eben Guten Tag gesagt nach rechts und links? Oder haben Sie in kultischer Stille hier schweigend gesessen? Schön. Aber hier dürfen Sie nach rechts und links Guten Tag sein. Da sitzen wir im Gottesdienst zusammen und wissen nicht, was wir neben uns ist. Das rüber, nicht? Der Heilige Geist schafft Gemeinschaft. Lassen Sie mich dazu noch etwas sagen. Sehen Sie, es gibt nichts Individuelleres und Persönlicheres, als wenn man inwendig zum Glauben gebracht wird. Wenn Paulus gesagt hätte, mir hat Gott alles offenbart durch seinen Geist. Hat er recht gehabt. Und darum ist verblüffend, dass er sagt, uns hat es Gott offenbart. Und da schließt er sich nun im Geist zusammen mit all denen, die auch Licht bekommen haben. Er nennt sie Brüder und Schwestern. Denn die Gemeinschaft durch den Heiligen Geist ist mindestens so stark wie Blutsbande. Und noch stärker. Und es ist das Großartige, die Gemeinschaft der Heiligen Geist. Also mit einem Weltmenschen kann ich 7 Tage zusammen sein und wir reden und reden und gehen auseinander und sagen, wir kennen uns nicht, unvertraut. Und mit einem Kind Gottes ist man zusammen, Flieger mit Augen, versteht sich. Also kürzlich war hier ein junger Inder. Erzählte meinen Jungen wunderbar eindrücklich, wie er durch Gebet seines Vaters zum Glauben kam. Ich sprach davon, wie der Vater sagt, mein Sohn, dein Kopf ist voll Fußball und voll Kino. Ich gehe 3 Tage in die blauen Berge und werde für dich beten. Und dann geht der Vater in die blauen Berge. Kluge, alte, gebildete Inder. Und der Junge dann sagte, in 3 Tagen fand ich keine Ruhe mehr, als der Vater zurückkam, gehörte ich dem Mann von Golgatha. Er hat mir davon erzählt und ich nahm ihn in meine Wohnung mit zum Abendessen. Was schön, dieser kluge, gebildete, feine, klare Christ. Ganz anderer Rasse, ganz anderer Denkweise. Und unterwegs, da treffen wir einen Bekannten von mir, der hat einen neuen Mercedes 220. Das ist der Wagen, von dem wir träumen. Ja. Und schöne neue Mercedes, er hält an, er begrüßt mich und der junge Inder bewundert also sehr diesen schönen Wagen. Und er sagte, er wollte noch mitfahren, gerne. Und da sagte er, ich fahre den Kinder einmal so einen Häuserblock. Er hat keine Ahnung, wie das ist. Er sieht nur einen Exoten, der sich für diesen Wagen interessiert. Und dann bleiben sie 10 Minuten weg und dann kommen sie zurück. Der junge Kinder steigt aus, bedankt sich. Und da steigt der Besitzer des Wagens auch aus. Ein ganzer Weltmensch. Und sagt, ihr Christen, ihr haltet zusammen wie Pech und Schwefel über den ganzen Erdball hin. Ihr habt eine Gemeinschaft, von der wir nichts verstehen. So, wie kommen Sie drauf? Ich stehe fassungslos davor. Sie kennen den jungen Mann ja gar nicht. Und ich spüre ein paar Worte, die er sagt, sie haben eine Gemeinschaft, von der wir nichts ahnen. Es geht ihm auch irgendwie da in dem Wagen bei der 10-Minuten-Rundfahrt. Was das heißt, uns hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Wir gehören zusammen, der junge Inder, und er steht draußen. Und wie viele von ihnen stehen noch draußen und stehen nicht in der Gemeinschaft der Erretteten und Knoten und Erleuchteten. Ach Gott, schenkt ihnen Rest des Pfingstfest. Und schenkt es auch, dass dieser dritte Teil unter uns war, wer das der Geist Gottes eine rechte Gemeinschaft steht. Amen. Und wollen Sie ja, wir wollen dies bleiben. Wir wollen aufschlagen, nicht das angegebene Lied, sondern der Matrufehler. Wir wollen 251, Vers 4 singen. Bitte singen Sie es mit Verstand. Seinen Geist den edlen Führer. Dass er mein Herz erfülle mit dem hellen Glaubenslicht. Dass es Taures macht, so nicht ein wundervoller Herz. Ich glaube, wir stehen doch lieber auf dabei. Mein Lieben, ja. Thank you. Segen sind wir aus Anhang 24, den 14. Vers. Den 14. Vers macht in mir dein Geist wahr. Und nun werden wir still. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit. Verbanne Heuchelschein. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Versegne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.